Guten Abend an Sie alle. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Lage der deutschen Wirtschaft ist weiterhin kritisch und die Menschen sind zunehmend besorgt. Und so fragt sich, wie kriegen wir Deutschland wieder in Schwung? Bei der Union wird dazu derzeit eine Idee nach der anderen rausgehauen. Bürger sollen mehr arbeiten, weniger bequem und weniger krank sein. Andere dagegen, nämlich die Linke, will eine Allround-Lösung gefunden haben. Fehlendes Geld einfach von den Reichen nehmen. Beide Rechnungen gehen nicht einfach so auf und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Mit der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Heidi Reicheneck. Guten Abend an Sie.
Guten Abend.
Und den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, CDU-Mann Philipp Amthor. Guten Abend auch an Sie.
Guten Abend.
Schön, dass Sie beide da sind. Frau Reicheneck, ab wann gilt eigentlich jemand für Sie als reich?
Naja, wenn es darum geht, wann unsere Vermögensteuer ansetzt, dann ab der ersten Million. Also die lassen wir von der Vermögensteuer unangetastet, keine Sorge. Mhm. Und danach geht es mit 1% los.
Also wer ein Vermögen von 1 Million hat, ist für Sie reich?
Ja.
Und bei Ihnen, Herr Amthor, wie sieht's da aus? Welche Summe würden Sie nennen?
Ich glaube nicht, dass der Begriff als solches weiterführt, sondern es geht darum, dass wir bei Steuern ja fragen müssen nach Leistungsfähigkeit. Deswegen ist es auch richtig, dass wir einen progressiven Steuertarif haben, dass diejenigen, die mehr Vermögen haben, auch mehr Steuern zahlen.
Aber ich weiß erst bei einer Summe. Also wenn man sagen kann,
ja, die Frage ist ja, warum fragen Sie nach der Summe? Wenn Sie fragen danach, brauchen wir deswegen eine neue Steuerart und eine Vermögenssteuer, dann würde ich sagen, wir sind in einem Höchststeuerland in Deutschland. Unsere Steuerlast wird im Moment eher zu einem Wettbewerbsnachteil und deswegen gibt es auch keine Diskussion über Steuererhöhung.
Es ist ein Höchststeuerland für Menschen, die arbeiten, nicht für Menschen, die Vermögen haben.
Wir wollen gleich auf die Steuern kommen. Ich finde nur einfach zur Einordnung immer interessant, wenn wir über Reiche, über Vermögen sprechen, wann ist man denn wirklich reich?
Aber es wäre doch merkwürdig, wenn ein Rechtsstaat so funktioniert, dass nach irgendwie Gefühlen, wie findet man irgendeinen Begriff Steuerlast sich orientiert. Also da bin ich eigentlich froh, dass wir das nicht so organisieren.
Aber wir haben ja einen progressiven Steuersatz, der ja auch mit verschiedenen Höhen arbeiten muss. Und deswegen sagen wir, die Vermögensteuer fängt ab 1 Million an. Also irgendwo muss man ja eine Basis finden.
Interessant ist, dass die Vermögensteuer, über die diskutiert wird, und das ist ja klar, das macht die Linke ja immer, ist ja auch dann politisch beliebt, da macht man einfach mal, gibt man irgendeinen Studienauftrag, so wie jetzt, und dann gibt's aktuelle Diskussionen. Richtig ist aber, dass die Vermögensteuer natürlich vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, weil es die Bemessungsgrundlage, was ist Vermögen, was ist kein Vermögen, weil das nicht mehr hinreichend festgestellt werden konnte. Und deswegen ist es sehr, sehr kompliziert, diese Vermögensteuer einzuführen. Und vor allem ist sie ja ein Problem aus unserer Perspektive, weil sie vor allem für viele mittelständische Unternehmen, für Familienunternehmen...
Wir wollen einmal
aber zwei Falschaussagen in einem, die würde ich gerne einmal ganz kurz auflösen.
Ja, ja.
Weil zum einen ist es richtig, dass die Vermögensteuer ausgesetzt wurde wegen der Bemessung, aber wir haben ja Grundlagen für die Erbschaftssteuer, auch wenn man die ab 26 Millionen umgehen kann und natürlich auch bezüglich der Grundsteuer, da gab es jetzt ja gerade eine komplexe Neuberechnung, also die Grundlagen sind da und man muss ja ganz klar sagen, dass... Jetzt habe ich einen zweiten Punkt vergessen, weil ich mich so drüber...
Das passt mir gerade ganz
komplex
gut.
Komplex war es noch gar nicht.
Wir wollen gleich noch weiter darüber reden, aber um die Zuschauerinnen und Zuschauer mitzunehmen.
Ach genau, mit den Unternehmen, ja, weil das einfach auch so ein Quatsch ist. Also unsere Vermögenssteuer greift bei ungefähr 1,9% und gerade mal 2% der Unternehmen wären überhaupt betroffen. Also das mit den kleinen und mittleren Unternehmen, das stimmt natürlich nicht.
Ich habe jetzt einen Beitrag, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer einmal die Möglichkeit haben, weil das nämlich sehr viele Zahlen sind und eine Idee von der Linken. Und wir wollen mal sehen, wie diese Vermögenssteuer aussehen sollte.
Wer träumt nicht von diesem Leben im Luxus?
Mein Name ist Ines Schwertner und ich finde, es sollte keine Milliardäre geben.
Daher will die Linke ran ans Geld von superreichen Deutschen wie den Multimilliardären Wirth, Kühnel, Klatten oder Quandt. Und das mit einer neuen Vermögenssteuer. Wer mehr als 1 Million Euro besitzt, zahlt dann 1%. Bei mehr als 50 Millionen 5%. Und Milliardäre 12% Vermögenssteuer. Das soll dem Staat im Jahr 147 Milliarden Euro bringen, haben Wirtschaftsexperten für die Linke ausgerechnet, doch sie warnen zugleich.
Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise und natürlich wirtschaftlicher Risiken sollte man aber mit Augenmaß vorgehen.
Nicht, dass die superreichen Deutschen einfach ihre Villa am Meer zum Dauerwohnsitz machen und ihre Unternehmen gleich mit außer Landes bringen.
So, kein Shampoos für niemanden.
Oder Shampoos für alle.
Shampoos für alle. Es gibt's da nicht mehr. Aber Spaß beiseite. Wäre das wirklich jetzt was die Probleme lösen würde in der Summe. So hört sich das ja an. Wir machen eine Vermögensteuer und alles wird gut.
Natürlich kann man nicht eine Maßnahme sich aussuchen und sagen, jetzt wird alles besser. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und es ist de facto so, das hat der Amthor ja schon zu Recht gesagt, wir sind ein Hochsteuerland, aber eben für Arbeit, nicht für Vermögen. Und wir sagen eben ganz klar, diese Überreichen sollen sich an der Finanzierung der gesellschaftlichen Aufgaben beteiligen. Mhm. Dafür schlagen wir diese Vermögensteuer vor. Ich meine, selbst Jens Spahn, also Ihr Fraktionsvorsitzender, hat ja erkannt, dass wir da wirklich eine Ungleichheit haben. Die zwei reichsten Menschen in Deutschland haben so viel wie die ärmere Hälfte. Das hält eine Gesellschaft auf Dauer nicht aus. Und deswegen sagen wir, mit dieser Vermögensteuer wäre ein erster Schritt Richtung sozialer Gerechtigkeit getan. Damit hätten wir mehr Einnahmen. Selbst wenn wir mit verschiedenen Effekten rechnen, wären es noch um die 100 Milliarden, mit denen wir investieren könnten. Das Geld geht ja an die Bundesländer. Und da brauchen wir dringend Geld für Bildung, für ÖPNV, ja, für das Gesundheitssystem. Die Regierung sagt immer, sie hat kein Geld. Wir helfen gerne, es zu besorgen, damit wir hier endlich mal vorankommen.
Das DIW sagt aber auch gleichzeitig, eine Vermögensteuer nur schrittweise und möglichst international koordiniert. Die sagen jetzt ja nicht, super Plan machen wir. Aber haben Sie denn nicht die Sorge, dass wirklich Vermögende abzischen?
Nein, also erstmal beauftragen wir ja keine Stiftung oder keine Studie, die uns das sagt, was wir hören wollen. Also das wäre ja Quatsch.
Warum
wir
wollten das denn
auch, sonst? Na, wir wollten erstmal wissen, das Konzept, was wir haben, würde das funktionieren? Und grundsätzlich kommt diese Studie ja zu dem Ergebnis, ja, aber man muss es mit Augenmaß tun. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber diese Erzählung, dass dann Überreiche hier plötzlich irgendwie ihre Koffer packen und gehen, das ist natürlich Quatsch. Zum einen brauchen die Menschen ja für ihre Industrien, für ihre Firmen auch gute Rahmenbedingungen. Also eine gute Infrastruktur, gut ausgebildete Leute. Das hat Deutschland, aber dafür muss Deutschland auch investieren. Dafür brauchen wir Geld. Zum anderen kann man sich nicht seine ganze Supermarktkette unter den Arm klemmen und einfach abhauen. Und zum dritten haben wir auch die Wegzugsteuer. Die würde diese Menschen noch stärker treffen als die Vermögensteuer. Ich warte nur darauf, dass die Union die auch noch abschaffen will, damit wir jeden Schutz irgendwie aufgeben. Aber diese ganze Erzählung, die funktioniert vorne und hinten nicht. Ich meine, die Schweiz hat eine Vermögensteuer und die höchste Überreichendichte, also Millionärs- und Milliardärsdichte. Also ganz so einfach das ist das eben auch nicht.
Das ist 1%, das sind dann diese Summen nicht, die Sie aufrufen. Aber Herr Amthor,
wir fangen ja auch mit 1% an.
Es ist Quatsch, höre ich, dass Leute abwandern. Hier wird gesagt, das ist eigentlich in Ordnung für alle. Ich vermute, das bereitet ihm fast körperliche Schmerzen.
Nein, das nicht. Ich bin ja für alle möglichen Diskussionen zu haben. Da kann man ja inhaltlich drüber nachdenken. Ich glaube nur, der Schwerpunkt als solches wird hier auch überhaupt nicht richtig getroffen. Und auch die Schlussfolgerung, dass Steuererhöhungen zu mehr Wachstum und zu mehr Wirtschaftskraft in Deutschland führen, das wird halt nicht passieren. Es ist natürlich linke Staatsgläubigkeit. Und immer dann, wenn Heidi Reichenick sich dann als Kronzeugen auf Jens Spahn beruft, glaube ich, sollte mit der Ernsthaftigkeit der Argumente irgendwie Vorsicht geboten sein. Und die Situation ist ganz einfach so. Wir sind in einer Lage, in der wir nicht ein Problem von zu wenig staatlichen Investitionen zuallererst haben, sondern wir sind in einer Situation von wirtschaftlicher Stagnation. Der Staat, der gibt übrigens in den letzten Jahren ja immer zunehmend und immer mehr Geld aus. Er nimmt den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land immer mehr Geld ab. Der Staat kann ja auch nur das verteilen, was er von irgendwem genommen hat. Das muss vorher erstmal irgendwo erwirtschaftet werden. Und wir müssen bei staatlichen Ausgaben eher darüber nachdenken, wie wir die wirkungsvoller ausgeben können. Und das, was im Moment das Problem ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sind fehlende Wachstumsperspektiven. Und deswegen finde ich die gesamte Diskussion jetzt über Steuererhöhung und nur über Umverteilung führen in die falsche Richtung. Es muss darum gehen, wie wir insgesamt durch mehr Freiheit und durch mehr Wachstum wieder mehr erwirtschaften können in Deutschland. Ja. Das ist die Antwort der sozialen Marktwirtschaft. Es wird Deutschland nicht besser gehen, indem wir versuchen, nur irgendwie die Tischdecke anders zu verteilen und Verteilungsdiskussionen zu führen. Das wird zu Verunsicherungen führen. Das wird dazu führen, dass Deutschland als Investitionsstandort weniger attraktiv wird. Und deswegen sind das keine Lösungen.
Also eine Vermögensteuer kommt mit Ihnen nicht in Frage.
Wir haben, und das haben wir vereinbart, auch im Koalitionsvertrag gesagt, dass wir einen neuen Kurs von Wachstum, von Investitionen in Deutschland brauchen, nicht einen Kurs von Steuerarten.
Also auch die SPD kann da jetzt nicht um die Ecke kommen und sagen, da gäbe es ja möglicherweise
also
Mitstreiter.
Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich in der SPD irgendwie Riesensympathien für dieses Steuerkonzept der Linkspartei vornehmen würde.
Haben Sie sich da vorgetastet, mal
und im Übrigen ist auch das ja nicht der Maßstab, sondern für uns ist der Maßstab ein Koalitionsvertrag, in dem wir vereinbart haben, dass wir nicht weitere Steuererhöhungen wollen und indem wir mehr Wohlstand für alle wollen. Das ist nämlich der richtige Maßstab dafür. Und mehr Wohlstand für alle erreicht man zuallererst, indem man Deutschland zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort macht und nicht indem wir diese alten Verteilungsdiskussionen wieder aufflammen, die Wohlstand in unserem Land eher vernichten, als ihn zu mehren.
Sind Sie da mit der Werbetrommel doch mal rumgelaufen, haben mal so in der SPD nachgehorcht oder mal mit Herrn Spahn noch mal gesprochen? Bei ihm ging es ja eher um die Erbschaftssteuer.
Herr Spahn, also Sie möchten ja, ja, also das
Sie redet nicht mit Ihnen?
Natürlich nicht. Es gibt ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, aber
wenn auch nicht auf dem Flur, da hat man Sie doch schon
nicht auf
gesehen.
Dem Flur. Also wenn ich mich darauf berufe, dann freue ich mich über den Erkenntnisgewinn bei der Union. Das ist ja ein erster Schritt Verbesserung. Aber ich finde, da war jetzt ganz viel dabei, was wir erstmal so ein bisschen aufdröseln müssen. Also natürlich geht es darum, hier die Wirtschaft zu stärken. Das kann ich mit Investitionen. Wenn ich zum Beispiel Geld habe, um in den sozialen Wohnungsbau zu investieren, dann stärke ich die Baubranche. Die können mehr Leute einstellen, die brauchen mehr Material, zum Beispiel Stahl. Da haben wir auch ein Riesenproblem mit unserer Wirtschaft. Und dann schaffe ich auch bezahlbaren Wohnraum. Also das wäre eine Win-Win-Win-Situation, aber dazu brauche ich erstmal die Mittel. Wenn Sie sagen, wir investieren, dann frage ich mich, wohin eigentlich außer in Aufrüstung, weil da fällt nicht so viel ab für die Wirtschaft.
Ja, das ist natürlich, ich habe mich schon gewundert, wann jetzt sozusagen noch die internationale Flanke der Unseriosität der Linken kommt. Bin ja froh, dass der Bogen jetzt geschlagen ist.
Aber was ist denn jetzt Ihr Rezept, um die Wirtschaft zu stärken? Weil das passiert ja gerade nicht.
Staatsgläubigkeit.
Sie geben Großkonzernen Milliarden an Steuergeschenke und hoffen, dass die dann irgendwie magisch investieren. Das passiert aber nicht.
Also,
das zeigen Ihnen alle Studien.
Ich kann Ihnen sagen,
Sie damit Ihren reichen Kumpels Geld.
Nein, das ist
nichts für diesen Wirtschaftsstandort.
Das ist doch unseriöser Populismus und auch unter Ihrem Niveau, weil Sie an Fakten ja durchaus, bin ich ja manchmal erstaunt, ja eigentlich orientiert sein könnten. Aber ich stelle schon fest, in dieser gesamten Diskussion ist die Staatsgläubigkeit der Linkspartei doch auch ein großes Problem. Deutschland ist dann, ich glaube an diesen Staat, ich will das aber schon sagen, naja, weil die Staatsgläubigkeit, das zeigt das Beispiel ja, Frau Reichenegg glaubt, Wachstum in Deutschland gibt es nur, wenn der Staat irgendwelche Subventionen verteilt, wenn der Staat in sozialen Wohnungsbau mit Subventionen investiert. Mit der Politik der Linkspartei, die in den letzten Jahren dazu dann geführt hat, das kann man in Berlin sich ja ansehen, wo ihre linke Wohnungspolitik vorher zu geführt hat, nämlich dazu, dass man einen völlig überregulierten Immobilienmarkt hat, wo dann sozialer Wohnungsbau rübergeschrieben wird, aber de facto der Wohnungsmarkt zusammenbricht, weil es überhaupt nicht mehr attraktiv ist, für irgendwen zu investieren. Wenn man nur über Subventionen und nur über staatliche Lenkung versucht, einen Wirtschaftsstandort zu organisieren, wird es scheitern. Und das sehen wir übrigens überall in Europa. Diese linken Versprechungen von Staatswirtschaft, die führen nicht dazu, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland wächst. Und deswegen kann man froh sein, dass die Perspektiven auf Wachstum, die wir jetzt im Moment wieder haben, damit zu tun haben, weil wir Unternehmerinnen und Unternehmern, Arbeitnehmern Freiheiten geben. Und das ist auch die richtige Antwort. Nicht immer mehr staatliche Intervention und immer mehr Subventionen, sondern mehr Freiheit. Das ist der Maßstab für Wohlstand.
Aber beim Thema Mieten und Wohnen, das finde ich ja besonders spannend, dass Sie ausgerechnet dieses Beispiel wählen. Also die Mieten werden immer weiter erhöht. Immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie sich das noch leisten können. Immer mehr Menschen landen auf der Straße. Und das ist für Sie jetzt in Ordnung, dass das so passiert?
Nein, also überhaupt nicht. Sondern Ihre Antworten sind halt die
meine
falschen.
Meine Antwort ist der Mietendeckel, meine Antwort ist sozialer
und
Wohnungsbau.
Gucken Sie sich den Mietendeckel an in Berlin,
der hat
wozu das geführt hat. Der Mietendeckel, der übrigens verfassungswidrig war und deswegen vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben wurde.
Ja, der war nicht verfassungswidrig. Das ist einfach eine Falschaussage. Ihre Partei natürlich und die FDP, Sie haben ja auch ordentlich Geld von der Immo-Lobby bekommen, sind also losgegangen, haben geklagt. Der ist nicht verfassungswidrig, er ist auf Landesebene, darf er nicht umgesetzt werden. Das muss die Bundesebene machen.
Entschuldigung, was hat denn das Bundesverfassungsgericht entschieden?
Dann
können Sie mal einen Ihrer Faktenchecks machen. Der Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz in Berlin aufgehoben, zu Recht, weil dem Land Berlin die Gesetzgebung
so, da wir uns jetzt einmal, wenn die Moderatorin einmal dazwischen gehen darf.
Frau Atala, um den Punkt zu machen, weil das ist ein klassisches Ablenkungsmanöver gewesen. Der Mietendeckel und die Mietenregulierung hat dazu geführt, dass in Berlin niemand mehr Wohnungen baut und man kann nur vorankommen, auch mit der Wohnungsnot in diesem Land, indem Immobilien und Wohnraum geschaffen werden, indem gebaut wird und dafür muss man Grundlagen schaffen. Das geht nicht mit immer mehr Regulierung.
Aber das muss doch bezahlbar sein. Was soll ich denn mit einer Neubau, der 20 Euro pro Quadratmeter kostet? Das kann sich doch niemand leisten.
Das habe ich auch nicht vorgeschlagen, sondern die Nachfrage und Angebot sind die entscheidenden Faktoren.
Ich möchte einmal noch mal den großen Bogen schlagen, weil natürlich merken wir hier, da gibt es eben die zwei unterschiedlichen Meinungen, wie man die Wirtschaft ankurbelt, was der Staat für eine Rolle haben soll. Und im Moment diskutieren wir ja ganz viele Einschnitte beim Sozialstaat zum Beispiel. Das ist ja nun durchaus so, dass es da auch Streit in Ihrer Regierung gibt. Finden Sie es in Ordnung, diese Einschnitte zu machen und aber zu sagen, Vermögensteuer ist politisch einfach tabu? Das machen wir nicht. Können Sie verstehen, dass manch einer das nicht verstehen kann?
Die Mehrheit der Menschen in diesem Land zum Beispiel ist
also, die Frage geht jetzt an den Amtor?
Nee, ich finde, es ist schon mal wesentlich. Wir verschließen uns doch auch steuerpolitischen Debatten nicht per se. Wir haben doch nicht etwas gegen Steuererhöhungen, weil irgendwie der Begriff ein Problem ist, sondern wir haben ein Problem mit Diskussionen über Steuererhöhungen, weil wir aus volkswirtschaftlichen Überzeugungen klar sind, dass immer höhere Steuerlasten zu weniger Wachstum und zu einer Belastung des Wirtschaftsstandorts Deutschland führen. Die entscheidende Frage muss doch sein, wie kann man es schaffen, dass dieser Sozialstaat, der ein guter und starker Sozialstaat in Deutschland ist, auch in Zukunft ein erfolgreicher Sozialstaat bleiben kann. Und da ist die Antwort für uns klar, das gelingt, indem es Wachstum in diesem Land gibt, indem klar ist, dass die Grundlage des Sozialstaats, nämlich Arbeit, Wohlstand, Wertschöpfung in diesem Land erfolgt. Und durch immer mehr Diskussionen um Steuererhöhung wird man das Gegenteil davon erreichen. Ja. Wer Steuern und Bürokratielasten senkt, Wachstumskräfte entfesselt und die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig macht, der schafft die Grundlage für Steuereinnahmen und der schafft die Grundlage für einen funktionierenden Sozialstaat. Nicht derjenige, der falsche Versprechungen durch immer mehr Regulierung macht.
Das klappt ja bisher super, aber ich bin...
Ja, oft, es klappt viel besser, als wenn Sie regieren würden. Da kann man sehr froh sein.
Ich bin auch absolut dafür, dass wir die Mehrheit endlich mal entlasten mit einer echten Einkommensteuerreform, die niedrige und mittlere Einkommen entlastet, weil da haben wir ein massives Problem. Die müssen nämlich über Gebühr Steuern zahlen und Überreiche eben nicht. Und wenn wir zum Beispiel niedrige und mittlere Einkommen stärker entlasten, dann haben wir natürlich auch mehr Geld, um die Binnenwirtschaft anzukurbeln. Aber wenn ich dann natürlich an der Stelle entlaste, muss ich woanders ja auch irgendwie wieder an das Geld rankommen. So, und da haben wir ein Konzept vorgelegt, das funktioniert. Wenn man sich das Konzept von uns anschaut, das wurde auch durchgerechnet vom ZEW, sind gar nicht immer wir, die das alles sagen, dann hätten wir mit unseren ganzen Steuerpolitischen Maßnahmen am Ende über 140 Milliarden mehr für den Haushalt. Wenn man das macht, was die Union will, haben wir 100 Milliarden minus. So, also uns fragt man immer nach der Bezahlbarkeit. Die Union, die irgendwie, weiß ich nicht, Luftbuchung macht, die nicht.
Aber es ist doch völlig absurd, jetzt zu überlegen, dass jetzt die Linke hier der Garant für haushaltspolitische Solidität ist.
Ja, Sie sind
also
ja
ich
nicht
glaube, jeder, der sich irgendwie mal mit dem Bundeshaushalt und mit der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland beschäftigt hat, kann froh sein, dass am Ende die Handschrift von Wolfgang Schäuble und anderen das bestimmt hat, was in diesem Land relevant war und nicht die von Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und Heidi Reich.
Um danke einen Gedanken weiterzukommen. Die alle Investitionen vor unmöglich. Deswegen stürzen unsere Schulden.
Nee, das hat die, Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes gesichert. Wenn man die Schuldenbremse nicht gehabt hätte, sondern Haushaltspolitik, wie Ihre unbenannte Vorgängerpartei SED, hätte man sich Deutschland ja mal angucken können. Nach 40 Jahren real existierenden Sozialismus konnte man sich das in Ostdeutschland gut angucken, wo Ihre Ideen hinführen. Und ich bin froh, dass wir einen anderen Weg eingeschlagen haben als diesen Weg.
Da will ich auch nicht zurück. Wir werden gleich nochmal auch auf den Osten blicken. Sie beide kommen aus dem Osten. Das ist auch eine Geschichte, die wir gleich erzählen wollen. Aber ich möchte Ihnen einmal ein Best-of von Ideen der CDU. Jetzt haben wir über die Vermögensteuer gesprochen und natürlich auch über Konsequenzen oder was das Gegenmodell sein könnte. Jetzt haben wir aber ein Best-of CDU, so kann man das nennen. Lifestyle-Teilzeit von Frau Kornemann. Zahnarzt selber zahlen, CDU-Wirtschaftsrat und Bürgergeldempfänger sollen arbeiten als Gegenleistung dafür, dass sie Bürgergeld bekommen. Also das sind alles Ideen, die kamen jetzt aus
Aber Frau Atterlein, nicht einer dieser Vorschläge ist ein Vorschlag der CDU Deutschlands oder ein Vorschlag... Ja, ist keine Beschlusslage der CDU Deutschlands. Wir haben den Antrag verändert. Es ist übrigens, was den Wirtschaftsrat angeht, keine Beschlusslage der Bundesregierung. Und deswegen, wenn Sie bei Best-of zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland reden, Modernisierungsagenda
das
für den Bund, föderale Modernisierungsagenda,
Steuerreform. Das wird jetzt aber mit der CDU verbunden.
Ja,
und das eine kommt auch von Herrn Schulze, von dem
Partei,
ich weiß, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Und soweit ich weiß, gehört er zu Ihnen, oder?
Guter Mann, ja.
Gut. Kannten Sie diesen Vorschlag von Herrn Schulze, von dem guten Mann, oder haben Sie da aus der Presse von erfahren?
Welchen
Bürgergeldempfänger sollen als Gegenleistung arbeiten?
Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht neu in der Diskussion.
Ich frage jetzt nur, kannten Sie also, das oder geht der dann selber damit raus, weil er denkt, das ist jetzt im Landtagswahlkampf?
Also erstens ist Sven Schulze wird ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident.
Die Frage war eine andere nach der
inhaltlichen.
Die Frage war nach diesem Bürgergeldempfänger-Idee, nicht nach
der aber auch dieser Vorschlag, ich meine, das ist doch jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, das ist völlig unsachlich und kann man nicht beitragen. Wir haben die Diskussion dazu lange übrigens und dass wir bei dem Thema Bürgergeld eine klare Differenzierung haben zwischen denjenigen, die Schutz und Unterstützung in unserem Sozialstaat brauchen. Das wollen wir auch, die unverschuldet in Not geraten sind, die müssen unterstützt werden. Aber diejenigen, die selbst arbeiten können in diesem Land, dass wir die wieder in Arbeit bringen müssen, ist ein zentraler politischer Inhalt unserer Bundesregierung. Und deswegen haben wir übrigens auch unlängst auch eine Reform auf den Weg gebracht für das Bürgergeld, für die neue Grundsicherung und sind da in Diskussionen. Und ich finde, dazu einen Diskussionsbeitrag zu bringen, ist eine nachvollziehbare und gute.
Ja, die Idee des CDU-Wirtschaftsrates, dass man die Zahnbehandlung selber zahlen sollte oder privat, quasi anders als jetzt. Wie finden Sie die?
Die halte ich für keinen Mehrwert für das Lösen der Probleme, die wir im Gesundheitsversicherungsbereich haben.
Mhm. Kurz, Herr Amthor, heute heißt es, der Kanzler habe im Bundesvorstand, Sie sind ja im Bundesvorstand, im Prinzip Machtwort gesprochen. Weil diese Sachen, die zähle ich jetzt ja auf, die sind ja nun seit Tagen, werden die diskutiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Kanzler das nicht so lustig findet. Und er soll gesagt haben, man solle diese Themen unterlassen, gerade was den Wahlkampf beschweren könnte, gerade diese Zahnarztgeschichte, die einem irgendwie ja doch, sag mal, so ein bisschen um die Ohren fliegen kann. Stimmt das? Hat er das so gesagt?
Also ich bin ja immer wieder erstaunt sozusagen, wenn man eine Nachlese von vertraulichen Sitzungen macht. Wichtig ist dann, und ohne jetzt die Vertraulichkeit zu brechen, ordne ich das vielleicht mal in den Kontext einer größeren Aussage ein. Es geht ja nicht darum, sozusagen jetzt einzeln zu sagen, du darfst keinen Vorschlag äußern. Das kann jeder machen, gute oder schlechte. Und ich habe das ja, wir haben das jetzt ja gerade ausgearbeitet, gab mir bessere und weniger gute Vorschläge. Aber am Ende geht es schon darum, und daran haben wir zu Recht ein Interesse, nicht nur der Bundeskanzler, sondern ich glaube, wir alle in Verantwortung für die Union.
Ja, weil der die Umfrage Fokus, gesehen hat, 2% geht es nochmal runter.
Es geht gar nicht um die Umfragen, sondern es
gefallen.
Geht darum, dass diese Diskussionen zum Teil natürlich das überlagern, das habe ich vorhin gesagt, was für uns jetzt wirklich im Vordergrund steht. Staatsmodernisierung, Bürokratierückbau, die Reformen, die wir jetzt auch auf den Weg gebracht haben. Und Deutschland und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit wäre übrigens mehr geholfen, wenn wir die Reformen, die alle jetzt angefangen wurden, wenn man die umsetzt und weiter betreibt, dann muss man nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben.
Jede Woche oder jeden Tag, muss man ja schon fast sagen, eine neue Sau durchs Dorf. Ist das auch Ihr Eindruck? Und sind denn nicht aber doch auch manche Ideen, beispielsweise zu sagen, Bürgergeldempfänger muss man irgendwie doch in die Pflicht nehmen dürfen? Auch möglicherweise diskussionswürdig?
Also ich finde es ja schon sehr nachvollziehbar, dass Sie sich jetzt von Ihren eigenen Leuten distanzieren, wenn die so einen Quatsch erzählen. Aber es ist ja schon auch echt interessant zu beobachten. Also im Wahlkampf für die Bundestagswahl hat Friedrich Merz noch behauptet, die Ausländer nehmen uns die Zahnarzttermine weg.
Das
und jetzt stellt sich heraus, ja doch, hat er gesagt, weil da die ganzen Syrer sich die Zähne machen lassen. Und jetzt stellt sich heraus, nee, die Union will uns die Zahnarzttermine wegnehmen, weil wir das alles selber bezahlen sollen.
Billig.
Nee, ist es nicht. Es ist genau das, was passiert. Und ich glaube, da haben einige einfach schon ein bisschen zu ehrlich gesagt, worauf die Union gerade hinsteuert.
Ich habe das gerade deutlich gemacht, wessen Vorschlag das ist.
Also
und das
sind
ist
Sie der Einzige, der im Namen der Union sprechen kann? Oder was?
Nein,
also
aber meine, der Wirtschaftsrat hat mit diesem Vorschlag nicht getan.
Das ist ja schon interessant, was aus Ihren Reihen alles.
Ja, und der Friedrich Merz war sehr klar zu diesem Vorschlag. Ich finde, da muss man jetzt in dieser ganzen Art und Weise der hyperventilierenden Bewertung solcher Diskussionen auch mal zur Kenntnis nehmen, wenn die Gesundheitsministerin, der Bundeskanzler dazu eine klare Aussage treffen, dann glaube ich, ist auch kein Diskussionsspielraum mehr darüber, dass das ein Vorschlag der Union ist.
Gut, wunderbar. Dann gucken wir uns einfach an, was der Kanzler gesagt hat. Der sagt uns ja die ganze Zeit, wir arbeiten nicht lang genug und wir sind zu oft krank. Also dieses Wählerbeschimpfungsding finde ich auch einen spannenden
Den Eindruck habe ich auch nicht. Auch das ist eine Verkürzung.
Ja, aber das kommt bei den Leuten so an, weil er halt
sagt.
Ja, aber
dafür ist man als redlicher Politiker auch in Verantwortung,
die Dinge
richtig
darzustellen. Er sagt den Leuten, sie sollen gefälligst länger arbeiten, sie sollen gefälligst mehr arbeiten.
Nein, das sagt er so nicht. Vorschläge.
Natürlich.
Das ist ihre Oppositionsrhetorik.
Das ist überhaupt nicht meine
Oppositionsrhetorik.
Was sagt er denn in Ihren Augen?
Ich glaube, aber das ist für den gesellschaftlichen, nicht wie dem auch sei, ist mir schon ein sehr ernster Punkt. Das können Sie alles so machen, ist auch gut für Social-Media-Klicks, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land. Es ist aber nicht gut, wenn man Politikern, die aus Verantwortung für Deutschland Vorschläge machen, ständig das Wort im Mund umdreht und hier die Union damit dann irgendwie in Stellung bringt.
Herr Söder hat gesagt,
dagegen.
Eine Stunde mehr arbeiten. Herr Merz hat das verglichen
ja,
mit der Schweiz.
Ja, aber das ist etwas anderes als das, was Heidi Reichenegg jetzt pointiert. Sie kann
es
ja pointieren.
Naja, weil sie halt genau das sagen. Sie wollen das Rentenalter erhöhen. Sie sagen den Leuten, sie machen Lifestyle-Teilzeit. Also es kommt ja alles von Ihnen. Und ich finde es ja schön, dass Sie da jetzt so...
Sie rühren alles zusammen.
Nein, ich finde
das nicht
schön, dass Sie so in
Lifestyle wurde zu
weil Sie selber merken, dass
das
Unsoziale bei den Leuten nicht ankommt. Aber die Frage war ja so ein
bisschen... Es geht doch nicht darum, ob das Unsoziale ankommt. Unsoziale ist Ihre Politik für Deutschland. Sie schreiben da sozial drüber, aber das Gegenteil davon ist richtig. Und ich finde übrigens, unsozial im Verhältnis von Politikerinnen und Politikern untereinander ist es auch Begriffe, von denen man sich dann klar abgrenzt, dort so in populistischer Manier überzuhelfen. Das hilft nicht. Und wenn die Linke jetzt irgendwie einen Schritt in Richtung Seriosität machen wollte, würde das damit beginnen, ordentlich und anständig damit einander zu diskutieren.
Also
nein, sondern
mir verbieten, die Wahrheit auszusprechen.
Sie dürfen mir sagen, was Sie wollen, aber das
Union
ist ein Beleg Ihrer Unseriösität.
Wenn ich sage, was Ihr Kanzler sagt. Aber okay, gut, alles klar, ist in Ordnung.
Ja, wenn Sie es
also,
falsch wiedergeben.
Natürlich sind diese ganzen Vorschläge jetzt nichts anderes als eine Ablenkungsdebatte. Ja, also wir hatten jetzt diese schöne Diskussion über die Frage von Vermögensverteilung beispielsweise und da muss man jetzt natürlich irgendwie dagegen schießen. Jetzt muss man natürlich Druck machen. Jetzt wird dann ja irgendwie die in der Union Morgenluft, die diesen Sozialstaat schon immer kurz und klein schlagen wollten. Und ich finde das einfach perfide, weil sie das auf dem Rücken der Menschen machen, die hier diesen Wohlstand auch wirklich erarbeiten. Warum reden wir denn nicht zum Beispiel mal darüber, wie wir das Gesundheitssystem so aufstellen, dass die Leute auch alle gut versorgt werden? So, da kommt nämlich nicht viel. Da sagen sie, die Leute sollen mehr für private Pflege zahlen. Das mit dem Zahnarzt, von mir aus sagt das der Wirtschaftsrat, aber er gehört ja zu ihnen. Die können sie ja nicht einfach irgendwie zur Seite schieben, wenn ihnen gerade die Debatte nicht passt, die da entsteht. Ja, auch beim Thema Rente. Wo sind denn die Vorschläge dafür, das Rentenniveau wieder auf 53% zu bekommen? Wo sind denn die Vorschläge dafür, dass alle Erwerbstätigen einzahlen?
Wir merken,
oder irgendein Konzept, das wirklich mal was
sehr
bringt?
Sehr viele Punkte, die tatsächlich diskutabel sind. Rente, können wir eine eigene Sendung zu machen. Was
Gerne.
Ich jetzt spannend finde, trotz aller Unterschiede, die Sie haben, gerade Rente bei Ihnen würde passen, trotz aller inhaltlichen Unterschiede, haben Sie beide doch einiges, weil Sie doch,
ja, ich
Sie wissen
das was,
nicht wegen Ihres Alters, sondern weil Sie natürlich
schon,
der kleine Rentenreformer
verstanden.
Sind, genau. Aber Sie haben doch auch beide Gemeinsamkeiten, das fand ich spannend in der Vorbereitung, und das wollen wir uns mal einmal angucken.
Da sind wir jetzt beide gespannt.
Herzliche Grüße aus dem Regierungsviertel.
Hey ihr Lieben, ich dachte, ich starte mal mit einer neuen Rubrik.
Reichinek und Amthor, zwei Politprofis, Social Media Stars, die wissen, was geklickt wird. Darf auch mal albern sein.
Es ist okay, sich mal zu ärgern.
Er macht steil Karriere.
Zum ersten Mal jetzt am Redepult des Deutschen Bundestags begrüße Philipp Amthor.
2017 im Bundestag noch als Merkels Bubi abgetan. Doch Amthor erarbeitet sich Respekt, weiß, wo das konservative Herz höher schlägt. Schon mit 32 gehört er zu denen mit Erfahrung, wird Staatssekretär, sitzt sogar mal mit am Kabinettstisch. Da will Reichinek noch hin. Und eine verbale klare Kante gegen Amthors Union bringt sie und ihre Partei quasi über Nacht nach vorn. Ihr Vorwurf, die Brandmauer zur AfD sei Geschichte.
Wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Nach überraschend starkem Wahlergebnis wird Reichinek linken Fraktionschefin. Über ihr Privatleben ist dagegen nur wenig bekannt. Anders bei Amthor. Freundin Carlotta auf dem roten Teppich gern an seiner Seite. Dünner Wahlkampf in Baden-Württemberg macht er aber doch weiter allein.
Wie finden Sie das, dass Sie Gemeinsamkeiten haben?
Naja, wenn unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir versuchen, den Leuten zu erklären, worum es uns geht, dann finde ich das schon in Ordnung. Ich glaube, die Inhalte sind halt der große Unterschied.
Ja, und das finde ich auch. Und übrigens, wenn man Politikern, glaube ich, sollte man nie vorhalten, dass sie leidenschaftlich für ihre Inhalte streiten. Und dann finde ich es immer gut, wenn man in der Sache sich streitet. Und da haben wir genug Unterschiede. Aber erstmal, wenn Politiker mit Leidenschaft bei der Sache da sind, finde ich das erstmal wichtig und wesentlich für unsere Demokratie.
Frau Reichenegg, Sie könnten wahrscheinlich ins Finale jedes Schnellsprechwettbewerbs einziehen. Sie kommen, glaube ich, mindestens auf 100 Wörter in der Minute. Herr Amthor, wie viel schaffen Sie? Was glauben Sie?
Ja, also ich habe vielleicht früher auch mal schneller gesprochen. Deswegen manchmal ist es aber auch gut, ist ja bei Frau Reichenegg vielleicht auch so manchmal überlegen und dann reden, hilft ja auch.
Nee, das, was ich sage, finde ich schon alles sehr gut, aber es stimmt durchaus. Also ich weiß, dass viele mit dem schnellen Sprechen nicht so, dass viele nicht so begeistert davon sind, aber ich mache das jetzt seit, ich glaube, 35, 36 Jahren, das werde ich mir auch nicht mehr abgewöhnen.
Das gehört einfach dazu. Wir haben ja eben gesehen, dass Sie sehr aktiv sind in den sozialen Medien, also Insta-Videos hatten wir jetzt gerade. Und für den Bundesparteitag, da sind wir wieder in Stuttgart, in knapp zwei Wochen hat der Landesverband Schleswig-Holstein, da gab es ja schon eine Riesendiskussion, einen Antrag gestellt, der ein gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren für offene Plattformen fordert. Stimmen Sie dafür?
Wir haben in der Antragskommission der Bundespartei auch über diesen Antrag beraten. Wir wollen den zur weiteren Diskussion überweisen, weil es eine laufende Diskussion gibt. Das heißt, wir führen da jetzt die Diskussion noch nicht zu einem Ergebnis.
Finden Sie es denn gut?
Naja, ich finde zumindest richtig, dass wir das unter der Thematik auch des Kinder- und Jugendschutzes auch besprechen. Weil ich finde, bei all dem, und ich meine, wir sind nun beides Politiker, die dafür stehen, auch Chancen sozialer Netzwerke zu nutzen, das auch als demokratisches Kommunikationsinstrument zu nutzen. Aber es hat natürlich auch absolut negative Seiten. Wir haben das auch innerhalb der Bundespartei intensiv diskutiert, in einer Mitgliederbefragung jetzt auch ein starkes Stimmungsbild dazu, dass man dort tätig wird. Die Frage ist allerdings, die steckt dann schon sehr im Detail, Ist 16 das richtige Alter? Es gibt auf der EU-Ebene Diskussionen darum, dass es vielleicht einer anderen Altersschwelle ansetzt. Und natürlich stecken da auch eine Reihe technischer Fragen dahinter, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Eine reine Verifikation mit ich klicke irgendwo, ja, löst die Probleme nicht. Deswegen ist es ein Thema, was ich finde, was man durchaus im gebotenen Rahmen sachlich diskutieren sollte, aber eben unter der Überschrift nicht zuallererst Zensur, Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern Kinder- und Jugendschutz. Mhm. Und unter der Frage, wie kann man das dann technisch umsetzen? Das sind die Facetten, die man vertiefend erörtert.
Was würden Sie sagen, sollte man das regulieren?
Damit wir uns auch mal einig sind und nicht die ganze Zeit übereinander reden. Also ich finde genau dieses Augenmaß da sehr wichtig. Also ich komme ja selber aus der Jugendhilfe und ich bin persönlich kein Fan davon, dieses Verbot bis 16 umzusetzen. Bei uns gibt's aber auch die entsprechenden Diskussionen, weil ich glaube, das greift
14 wäre ein Alter.
Ich bin grundsätzlich, also ich als Person, wie gesagt, auch wir in der Partei diskutieren das noch aus verschiedenen Gesichtspunkten, aber ich persönlich sehe da nicht so den Mehrwert, weil ich sag's mal so, Jugendliche sind sehr pfiffig, die kommen da irgendwie hinter, weil wie würde man das verifizieren? Vielleicht mit einem Personalausweis, da bin ich kein Fan von, dass man diese Daten da eingeben muss für diese Plattform. Und ich finde, direkt irgendwie auf so ein Verbot zu schauen, gerade für junge Leute, das greift ein bisschen kurz und das finde ich auch ein bisschen wenig für Politik. Also worüber wir doch eigentlich reden müssen, ist, warum diese Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook so eine Macht haben und was da passiert. Wir haben den Digital Service Act auf der Europäischen Union, also auf Ebene der Europäischen Union. Der muss eigentlich vernünftig umgesetzt werden, also beispielsweise mit höheren Strafen. Das hat X ja jetzt schon abbekommen, es war viel zu wenig für so einen großen Konzern. Bei TikTok wurde jetzt auch anerkannt, dass es süchtig machen kann. Jetzt müssen da halt Konsequenzen folgen. Ich muss einfacher Sachen melden können. Es müssen auch Fake News schneller entfernt werden. Also da sind eben auch die Betreiber in der Pflicht. Und da greift eben diese Verbotsdebatte zu kurz. Und mit Blick auf Kinder und Jugendliche, das ist mir auch ganz wichtig, wir brauchen natürlich Medienkompetenz in den Schulen. Übrigens nicht nur da, es gilt auch für ältere Leute. Ich möchte da gar nicht ausnehmen. Ja, die sind damit nämlich nicht aufgewachsen, ist manchmal schwieriger. Wir brauchen mehr Jugendarbeit, wo so aufgefangen werden kann. Und das sind natürlich die Punkte, die würden wieder Geld kosten. Und über die redet man dann eben nicht. Aber ich finde, genau darüber müssen wir in dieser Diskussion auch mal sprechen.
Ja, wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Jetzt haben Sie eben selber TikTok und so angesprochen. Wenn Sie sagen, Sie mögen Milliardäre nicht, müssten Sie nicht konsequenterweise eigentlich Insta und TikTok gar nicht nutzen? Da stecken Milliardäre hinter. Da haben Sie einen Mark Zuckerberg, der hat ein Vermögen von 216 Milliarden. TikTok gehört den Chinesen, der Gründer hat um die 45 Milliarden Euro. Wie passt das zusammen?
Das ist immer das große Dilemma der Linken, ne? Also, dass man natürlich mit den Gegebenheiten umgehen muss, die man nun mal hat. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass diese Plattformen existieren. Wir sind ja grundsätzlich auch dafür, dass es beispielsweise europaweit Plattformen gibt, die auch in anderen Händen
liegen. Aber
haben
Sie kein Problem mit, dass Multimilliardäre dahinter stecken, teilweise auch zensieren? Ja,
deswegen sagen wir ja trotzdem ganz klar, man muss genau bei diesen Plattformen eben reingehen. Also zum einen wollen wir natürlich, dass auch diese Multimilliardäre ihre Steuern zahlen und vor allen Dingen müssen diese Plattformen eben auch kontrolliert werden. Und wie gesagt, dass die EU das jetzt mal gemacht hat bei X, das war absolut richtig so, aber noch lange nicht ausreichend.
Ich will noch mal einmal auf Ihren gemeinsamen Hintergrund blicken, um noch mal eine Gemeinsamkeit zu finden. Der Osten, Sie sind beide im Osten geboren und zum Teil auch groß geworden. Ist für Sie Sachsen-Anhalt Heimat?
Ja.
Ist für Sie auch Mecklenburg-Vorpommern Heimat?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch in meiner Heimat den Wahlkreis und nicht in Westdeutschland.
Ja, Aufbau West brauchen wir als Linke ganz dringend.
Was würden Sie machen, wenn es einen AfD-Ministerpräsidenten geben würde, was ja wahrscheinlich sein könnte mit Ulrich Siegmund?
Also erstmal werden wir alles dafür tun, um das zu verhindern. Und deswegen werde ich mir darüber auch gar keine Gedanken machen, sondern das Ziel ist es, dass es nach den Wahlen sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern demokratische Alternativen gibt. Und da müssen alle demokratischen Parteien auch für kämpfen.
Mhm. Sie haben jetzt ja gerade immer, das haben wir eben in dem Beitrag gesehen, gesagt zur Richtung Union, ihr müsst euch von der AfD abgrenzen. Da muss ganz klar die Brandmauer stehen. Also da stehen Sie ein bisschen für. Im Thüringer Landtag hat jetzt die linke Fraktion mit den Rechtsextremen abgestimmt.
Hat sie nicht?
Ganz kurz, das ist ja die Björn-Höcke-Partei. Ja, Ihre Linke macht dann doch durchaus gemeinsame Sache. So sieht das aus mit der AfD. Ist das in Ordnung für Sie?
Hat sie nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich die Chance habe, das ja einmal klarzustellen. Also es gab einen Antrag, wo die AfD auch gesagt hat, sie stimmt nicht zu, was sie klassisch bei unseren Anträgen auch nicht macht. Und dann hat sie sich spontan umentschieden und zugestimmt. Aber das Problem war eben, dass die Koalition nicht vollständig vertreten war.
Aber Sie haben formal mit der AfD
Wir haben nicht mit der AfD abgestimmt, weil wir haben bekommen. Uns nicht vorher abgesprochen. Wir wollten das nicht, sondern es gab eine spontane Umschwenkung bei denen. Und wie ich sag's nochmal, bei der Koalition haben massenhaft Abgeordnete gefehlt.
Ärgert Sie das
also
nicht trotzdem?
Nein, es ärgert mich, dass die Koalition nicht anwesend war. Ich kann doch nicht mit einer Seite gegen Rechts kämpfen, mit der anderen Seite soziale Gerechtigkeit erkämpfen und dann noch die Koalition zur Abstimmung treten. Ja. Also ich finde es eher entsetzlich, dass die da nicht da sind. So, also das ist eben das Grundproblem.
Bei der Linken liegt kein Problem.
Wir haben gar kein Problem, uns von der AfD abzugrenzen, ganz klar zu sagen, niemals. Sonst würden wir uns auch im Bundestag nicht an allen Ecken und Enden blockieren lassen. Wir können zum Beispiel keinen Untersuchungsausschuss
einberufen. Ich will jetzt bei diesem Fall einmal bleiben. Wie sehen Sie das, Herr Amthor? Also gerade jemand, der sagt, wir müssen da vorsichtig sein, uns klar abgrenzen, der Union das eben immer wieder vorwirft oder der CDU, die jetzt dort formal für eine Mehrheit gesorgt hat.
Naja, man sieht natürlich immer wieder, welche Gemeinsamkeiten es ja auch in Ablehnung von Institutionen es auch zwischen Linkspartei und AfD gibt.
Welche?
Und wir sehen jedenfalls, und das ist für mich schon, wir lehnen die Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD aus unterschiedlichen Gründen ab. Die sind teilidentisch dann, aber es sind schon im Kern noch unterschiedliche Gründe. Aber ich stelle jedenfalls schon fest, dass man dort immer dann auch mit gelegentlicher Doppelmoral ja agiert. Aber wir brauchen in Fragen Zusammenarbeit mit der AfD nun wirklich auch keine Nachhilfe von Heidi Reichenick und der Linkspartei. Und wir sind klar in unseren Inhalten, die ihrerseits es verbieten, sich gemeinsam zu machen mit dem rechten und dem linken politischen Rand. Deswegen werden wir für eine starke politische Mitte, und das ist auch der richtige Ansatz.
Und es bleibt auch bei Ihnen, dass Sie sagen, weder mit der Linken, weil es wird ja nun im Osten sehr schwierig.
Ja, was heißt, es wird sehr schwierig? Wissen Sie, mich erinnert das alles ein bisschen an Diskussionen, die wir auch schon hatten im Jahr 2024. Da war das zum Jahresbeginn genauso. Da hat man gesagt, in Sachsen-Anhalt, der Michael Kretschmer, der wird es da kaum schaffen gegen die AfD. Die wird bestimmt den Ministerpräsidenten stellen. Da hat man Mario Vogt gesagt, ja, der hat doch kaum eine Chance. Der Ramelow ist Ministerpräsident. Der Höcke ist da. Dazwischen wird er zerrieben. Und dann hat er es trotzdem geschafft. Mario Vogt hat es geschafft, Michael Kretschmer hat es geschafft, eben dann nicht ständig über den potenziellen Erfolg der anderen zu reden, sondern über die eigenen Inhalte der CDU in Sachsen, in Thüringen.
Ja.
Und das wäre auch meine Empfehlung jetzt für Sachsen-Anhalt und für Mecklenburg-Vorpommern, da nicht ständig darüber zu reden, dass das eine Erfolgswahl für die AfD oder für sonst wen sein könnte, sondern über die politischen Inhalte der Mitte
Sie
zu reden, die Probleme der Menschen zu lösen. Das ist viel wichtiger als diese Trockenschwimmübungen und
das
über andere
ein
Parteien
Plan,
zu reden.
Nur offensichtlich kommt man damit ja nicht recht durch. Also in Sachsen-Anhalt bei 39%, das ist einfach eine heftige Ansage. Und ich muss sagen, Sie sind ja beide, Sie 88 in Merseburg geboren, Sie 92 in Uckermünde. Sie haben ja von der DDR quasi wenig mitbekommen, weil Sie einfach bis gar nichts klein waren.
Ja, aber die
und
Folgen von 40 Jahren
absolut.
Sogenannten Sozialismus waren schon noch
und deswegen frage ich mich, warum Sie nicht als donnernde Stimme des Ostens jeweils mit Ihren eigenen Ansichten auffallen.
Also das versuchen wir schon. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Also da kann ich ja
Sie kommen ja nicht wirklich durch bei den Wählern, das muss man sagen.
Naja, es ist natürlich so, dass da sehr großer Vertrauensverlust ist. Also die Leute sind frustriert. Also man muss ja klar sagen, es gab nach der Wende Massenentlassung. Das hat verschiedene Gründe, aber es ist halt faktisch so gewesen. Die Leute haben das verloren, was sie mal dachten, was irgendwie so weitergeht. Es wurde auch viel abgewertet, was im Osten passiert ist. Das muss man auch sagen. Man stand auf der Seite der Verlierer, auch wenn man gar nichts dafür konnte. Ja, also man war irgendwie sofort für dieses System verantwortlich, für das man ja auch immer nicht unbedingt eingestanden ist. So. Und es wurde viel abgebaut an öffentlicher Daseinsvorsorge. Und es gibt einfach viele Menschen, die nach dieser Wende nicht wieder sich aufrappeln konnten. Und da fehlen halt die entsprechenden Angebote. Und ich teile absolut, sowohl die Linke als auch die Union, wir müssen unsere Konzepte in den Fokus stellen. Wir müssen sagen, was wir ändern wollen. Und wir müssen natürlich uns auch mit dem politischen Feind, das ist für mich die AfD, auseinandersetzen und sagen, das, was die AfD für euch plant, zum Beispiel auch in meinem Heimatbundesland Sachsen-Anhalt, das schadet euch. Also die AfD ist ja will sich ja immer hinstellen als Anti-Establishment-Partei. Wir sehen es gerade in Sachsen-Anhalt, wie die sich gegenseitig Geld zuschieben. Ne? Also der Spitzenkandidat lässt seinen Vater irgendwie in einem Bundestagsbüro von einem anderen anstellen.
Und sie antwortet sich ihre Einschätzung.
Also das muss man auch, und das möchte ich mal gerne kurz aussprechen an dieser Stelle, weil das genau das ist, was man den Leuten klar machen muss. Wenn ihr euch auf diese Partei verlasst, dann seid ihr verlassen. Das ist nicht die Partei, die an eurer Seite steht. Im Gegenteil, das ist eine Elitenpartei.
Was ich einmal fragen möchte, teilen Sie die Einschätzung von Frau Reichenick, wie sie den Osten erlebt hat und was die Konsequenzen sozusagen sind?
Naja, es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, wenn man das so sagen will. Mit Blick auf die Frage, wie ist es denn zu diesen Massenentlassungen gekommen, die Sie da beschreiben? Also das finde ich, ist ja schon interessant. Man tut ja jetzt so, die Massenentlassungen in Ostdeutschland in den 90er Jahren seien irgendwie das Ergebnis gewesen, weil Helmut Kohl und die CDU dirigiert hat, da was falsch gemacht hat. Das Ergebnis des Ganzen, ja, das ist ja, nee, so stellen Sie es ja bewusst in den Raum. Sie wissen,
naja,
wo das herkommt.
Die
strukturellen Probleme in Ostdeutschland und die vielen, vielen Chancen, die unsere Familien in Ostdeutschland dann nicht ergreifen konnten, die haben damit zu tun, dass man vorher die von Ihnen umbenannte Partei SED, die am Ende mit dem sogenannten real existierenden Sozialismus diesen Standort Ostdeutschland wirtschaftlich und politisch völlig ruiniert hat. Das ist das Ergebnis von zerplatzten Träumen und Chancen in den 90er Jahren. Das ist dadurch entstanden, weil das auf diesem Teil Deutschlands passiert ist. Und ich finde, das ist ihre Verantwortung. Das könnten sie auch sagen. Und anstatt jetzt hier irgendwie mit dem Finger auf die Union zu zeigen, fände ich, wäre das eine angemessene Perspektive. Und ich glaube, für manche sozialistische Träumerei, die es dann heute gibt, könnte man aus diesem gescheiterten Experiment einige Lehren ziehen. Und deswegen finde ich diese Vorstellungen in so einem Bagatellisieren des Unrechts in der DDR und dann noch das Fabulieren über den Sozialismus heute, das ist geschichtsvergessen und das ist auch nicht im Sinne von dem, was an vielen Stellen wirklich Probleme in Ostdeutschland gemacht hat. Und da könnten Sie heute eigentlich klüger sein und aus den Fehlern der Geschichte lernen.
Also erstens, Entschuldigung, da muss ich mal drauf reagieren. Also keine Partei hat die Vergangenheit so aufgearbeitet wie meine. Also man kann mal in der Union gucken, welche SED-Kader da alle gelandet sind. Also von Ihnen lasse ich mir keinen Geschichtsunterricht geben. Und zweitens hat man sich in Osten auch einfach zur Beute gemacht.
Der frühere SED-Vorsitzende Gregor Gysi
also ist
immer
ganz
noch eine führende Figur.
Ich weiß, Sie sind ein brennender Fan von Gregor Gysi, aber ich sage es Ihnen nochmal, die ganzen Kader sind zu Ihnen gelaufen und nicht zu uns. Wir haben auch eine historische Kommission. Wir haben das aufgearbeitet. Beschäftigen Sie sich mal mit Ihrer Historie im Osten, dann sehen wir weiter. Und
damit darüber können wir sehr gerne reden.
Man hat sich den Osten zur Beute gemacht. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie dort die Fabriken aufgekauft worden sind, wer da jetzt die Machtstrukturen in der Hand hat, wie immer noch die Unterschiede in den Löhnen sind, in den Renten sind. Da muss man doch mal angehen.
Den Osten zur Beute gemacht.
Da muss man doch mal rangehen. Und genau das haben Sie jahrzehntelang nicht gemacht. Die Leute sind verzweifelt. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir müssen Angebote machen für Gesamtdeutschland. Das können wir uns ja auch einigen.
Sondern durch neue Wertschöpfung.
Und ich möchte einen armutsfesten Mindestlohn. Der würde zum Beispiel im Osten auch vielen Leuten helfen. Warum sträuben Sie sich dagegen? Das würde doch mal wirklich Vertrauen in Ihre Politik stärken.
Wir sind leider am Ende der Sendung angekommen. Ich finde das sehr spannend, eben die verschiedenen Sichtweisen. Und Sie haben jetzt natürlich die Aufgabe als Politikerin, als Politiker, das sozusagen Ihren Wählerinnen und Wählern, ob mit Döner, ob bei McDonald's, ob beim Essen und Klingeln nicht an der Tür, wie auch immer, Herr Amthor war unter anderem auch bei McDonald's.
Ja, ich weiß jetzt, wie man eine McRib macht.
Ist doch
was
auch
man
schön.
Als Politiker alles lernt.
Das lernt man auch dazu. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier sind in der Sendung und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen. Und in der kommenden Woche sehen Sie hier Blome und Pfeffer und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Einen schönen Abend. Danke, tschüss.